Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Ich bin bei mir zu Hause mit meinem Einfahrt dran und gestern einen Container bestellt für die Erde und Steine. Um kurz vor 8 wurde er schon geliefert, habe angefangen. Und der Boden ist ziemlich hart gewesen, da sind sehr viele Steine. Dann kam Richard nachher dazu, hat mir geholfen und wir haben große Arbeit gemacht. Wann waren wir fertig, Richard? Kurz um 4? Ja, so circa. Wo ist Richard? Ist nicht da. Ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich weil ich etwas älter bin als Richard, bei mir tat alles weh. Richard ist dann weggefahren. Ich gehe mich duschen und ich nehme dieses flüssige Seife oder wie heißt das? Duschbad, danke. Wollte ich gerade sagen, Shampoo, aber Shampoo brauche ich ja nicht. Und auf diesem Duschbad steht, also Name, ich fühle mich überglücklich. Steht auf dem Shampoo. So, ich stehe unter der Dusche, tut wirklich alles weh, die ganze, alle Knochen und Hände. Und ich lese das, ich fühle mich überglücklich. Ja, das ist mein Anstoßweise gewesen, warum ich über diese Themen nachgedacht habe. Ich bin über glücklich zu sein nachgedacht. Ich habe letztes Mal, falls ihr euch noch erinnern könnt, Thema gehabt, worüber wir uns freuen können. Wir haben Text aus 1. Petrusbrief gelesen. Ja, und ist nicht direkt das Gleiche, was ich heute sagen wollte, aber trotzdem, was macht uns nur im Leben glücklich? In diesem Fall sogar überglücklich. Und ich dachte, wo ich dir das gelesen habe, ich musste an die Worte von Moses denken, was er in Psalm 89 oder im Russischen ist das 90, wo er gesagt hat, unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre und alles, was uns köstlich erscheint, war es doch Mühe und Arbeit. Denn diese Zeit fliegt schnell dahin. Und ich dachte, wie konnte Moses sowas sagen? Dass unsere Zeit, also die beste Zeit, wenn wir ins Leben zurückschauen, war Mühe und Arbeit. Also ich weiß nicht, ich könnte mir Freizeit irgendwie auch anders durchmachen, planen, irgendwas anderes anstellen, als mit Spitzhack und mit dem Schaufel zu schuften. Aber Gott hat ja gesagt, im Angesicht, im Fleiß unseres Angesichts werden wir unser Brot verdienen. Ja, das in diesem Fall ist nicht einmal verdienen, aber trotzdem. Moses aber blickt zurück auf sein Leben und macht so eine Behauptung, das, was uns im Leben köstlich erschien oder erscheint köstlich gewesen zu sein, dann war es diese Zeit, wo wir gearbeitet haben und sehr viel Mühe hatten. Weiß nicht, kann das jemand, der älter ist und auf sein Leben zurückschaut, behaupten das Gleiche? Dass die schönste Zeit in meinem Leben war Mühe und Arbeit? War das auch so, dass das schöne Zeit gewesen? Ja?
Wenn es klappt.
Wenn es klappt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch ein paar Jahre leben, damit ich auch diese Erfahrung sammle und zurückblicken kann und sagen, diese schönste Zeit in meinem Leben, das war da, wo ich so hart gearbeitet habe. Ich weiß nicht. Aber gestern, wo ich dieses Überschrift an der Dose gelesen habe, ich fühle mich überglücklich, weiß nicht. Ich konnte das nicht behaupten, dass ich mich überglücklich fühle. Ich war natürlich froh, dass diese schwerste Arbeit getan worden ist und damit bin ich jetzt fertig. Aber trotzdem, was macht uns im Leben glücklich? Jetzt abgesehen davon, was Moses schreibt. Bitte? Evangelium, Botschaft. Ja, ich dachte, glücklich sich zu fühlen, das ist ein Gefühl, nicht wahr? Das ist ein Gefühl und Gefühle, das sind so eine Sache, die sind manchmal, wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Und Entschuldigung, wenn ich das sage, vor allem bei Frauen ist das sehr oft, ne? Die haben Gefühle ein bisschen mehr als die Männer. Und da sehe ich sehr oft, dass die manchmal weinen und du verstehst den Grund nicht, warum sie weinen. Und manchmal fühlen sie sich wohl und du weißt auch nicht, warum. Das Leben ist eigentlich so normal verlief und keine Besonderheiten gewesen. Aber naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Männer sind und die Frauen sehr wenig da in diesen Sachen verstehen können. Aber wir haben auch Gefühle, natürlich auch Männer, und wir fühlen uns auch ab und zu mal sehr glücklich oder sehr traurig. Und wovon kommt das? Und ja, ich wiederhole mich, was macht uns im Leben glücklich? Wenn wir jetzt Kinder fragen, was würde uns glücklich machen? Was würde euch glücklich machen, Kinder? Wann fühlt ihr euch glücklich? Ja, Sophie?
Wenn meine Familie glücklich
ist. Wenn deine Familie gut geht, glücklich ist, dann fühlst du dich auch glücklich. Ja, ist eine schöne Aussage. Natürlich. Vielleicht noch eine? Ja. Entweder sind wir so alle schüchtern oder ist eine schwierige Frage. Ja, ich denke auch für Erwachsene wird das schwierig, jetzt direkt darauf eine Antwort zu finden. Ich möchte jetzt uns einen Text lesen. Psalm 119, der längste Psalm, im Russischen ist das 118, richtig, ja, 118. Verse 92 und 93. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Mein Elend, das ist das Gegenteil von einem glücklich zu sein, nicht wahr? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Und 93. Psalm, Vers. Ich will deine Befehle nie mehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Das ist jetzt nicht direkt, um glücklich zu sein, aber schaut mal, wie er schreibt. Er schreibt davon, dass der Gesetz ist ein Trost. Und ohne diesen Trost hat Mensch viel Elend im Leben. Und ich denke, das ist so. Ne? Wir haben viele Probleme, wir haben viele Ängste, wir haben viele Sorgen für Kinder, für alltägliche Probleme. Vielleicht haben wir sogar schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwas Schlechtes getan haben, so wie wir in Kindergeschichte heute gehört haben. Die Kinder sind oft mehr, sehen kein Land in sich. Ich kann mir vorstellen, dass man sehr stark Angst bekommen kann. Vor allem, dass die was Schlechtes getan haben. Ungehorsamkeit. Wir lesen im Wort Gottes, dass Ungehorsam ist genau die gleiche Sünde wie Zauberei. Also Ungehorsam ist ganz schlecht. Und hier schreibt der Autor von diesem Psalm, dein Gesetz ist aber mein Trost und deine Befehle, die erquicken mich, die geben mir so einen Kick in meinem Leben, der mich tröstet, der mir Kraft spendet, wo ich Kraft bekomme, weiterzugehen, der mich fröhlich macht. Denn es ist unmöglich, sich zu erquicken, ohne einen Trost zu bekommen, ohne schönes Gefühl zu bekommen. Ich denke, da sind wir uns einig. Ne? Es ist unmöglich, wenn ich ganz zerschlagen bin. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich eine Kraft bekommen, aber ich fühle mich genauso schlecht. Das ist etwas, was sehr Positives. Das ist das, was uns freudig macht. Und dieser Autor, der schreibt auch, deine Befehle, dein Gesetz, der macht mich fröhlich. Interessant ist, dass er ein paar Verse oben, im 71. Vers, er sagt, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote halte. Das ist eine Aussage. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast. Im Russischen heißt das, что я пострадал. Wenn man das übersetzt, dass ich Schaden genommen habe, ne? Kann man wahrscheinlich so übersetzen. Dass ich gelitten habe. Hier ist es geschrieben, dass du mich gedemütigt hast. Das war eine Unterweisung, wo wahrscheinlich etwas Unangenehmes passierte. Aber durch diese Unterweisung hat er gelernt, Gebote zu halten. Hat er gelernt, gehorsam zu sein. Er hat gelernt, diese Befehle, was Gott befiehlt und die er erteilt, dass die gut sind. Und er hat weiter unten hat er gesagt, dein Gesetz ist jetzt mein Trost. Jetzt erquicke ich mich sogar damit. Und jetzt schaut er zurück und sagt, das ist gut für mich gewesen, dass ich gelitten habe, dass du mich gedemütigt hast. Ich habe gelernt, deine Gebote zu halten. Gebote, Gesetz. Wir leben heute im Neuen Testament. Wenn wir Römerbrief anschauen würden, wir werden feststellen, dass Paulus sehr viel Zeit und darin verbringt, um zu zeigen, dass Gesetz, wie soll ich das ausdrücken? Nicht, dass das Gesetz schlecht ist, nein, auf keinen Fall. Er sagt auch das nicht. Nur mit Gesetz kommt ein großes Problem. Kapitel 6, 7 und 8, er beschreibt davon, was ist passiert mit einem Mensch, wenn er im Gesetz lebt. Er sagt zum Ersten, dass der durch das Gesetz wird kein Mensch selig. Und Gesetz, dass er hatte nur ein einziges Ziel, Sünde sichtbar zu machen. Er schreibt davon, dass wenn das Gesetz nicht sagen würde, du sollst nicht begehren, würde ich das nicht einmal verstehen. Er sagte, wo kein Gesetz ist, ist keine Übertretung. Wo kein Gesetz ist, keine Übertretung. Ich habe mir, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ich dachte, interessant. Wo kein Gesetz ist, ist keine Übertretung. Wäre es nicht einfacher, er schreibt auch davon, wenn Gott rechnet die Sünde nicht zu, wenn er ohne Gesetz ist. Wäre es nicht einfacher, dass Gott überhaupt kein Gesetz erteilt oder keine Befehle erteilt, kein Gesetz gibt? Dann würden die Menschen einfach nicht sündigen, weil keine Übertretung da wäre, wenn kein Gesetz ist. Dann müsste Jesus nicht sterben. Dann müsste man einfach Augen zuschließen und sagen, der Mensch ist halt so, wie er ist. Er sündigt, ja, aber ich habe ja ihm auch nicht befohlen, etwas nicht zu tun, was er jetzt tut. Müsste Jesus nicht sterben, wäre alles schön. Aber dann ist mir plötzlich bewusst geworden, warum Jesus uns das Gesetz gegeben hat. In Römer 5, Vers 13. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Aber die erste Strophe, die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Die Sünde war schon da. Es gab nur erstmal kein Gesetz. Paulus schreibt davon, wo er versucht zu zeigen, und in Kapitel 7, er sagte, ich bin ein elender Mensch. Warum? Weil er zeigt, dass ich, also Paulus schreibt das, dass ich ein Problem habe. Wenn ich etwas Gutes tun möchte, das tue ich nicht. Aber das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und er sagte, so sehen wir, dass in uns Böses wohnt. Dieses Böses, die war auch da, bevor Gesetz kam. Und interessant, wenn wir zurückschauen, wir sehen, dass Gott reagiert auf dieses Böses, was in Menschen wohnte. Verfall kam so groß, dass er Sinnflut geschickt hat. Kam Sinnflut. Gerade Sinnflut vorbei, ist der Stolz und Sünde so groß geworden, dass er sich wieder einmischte und hat die verschiedenen Sprachen geschickt. Sprachen vermischt, dass die Menschen einer den anderen nicht verstanden hat, dass sie auseinandergehen müssten. Interessant, es gab damals gab es noch kein Gesetz. Sozusagen die Sünde wurde nicht zugerechnet, aber Gott reagiert auf das, was die Menschen tun. Er kann nicht Augen zuschließen. Er kann nicht einfach sein Gesicht wegwenden und nicht schauen auf das, was die Menschen getan haben. Die Sünde war da. Die Sünde lebte in unserem Fleisch, in unserem Herzen. Und Gott sagte oder gab uns das Gesetz, damit er uns richten kann. Er zeigte seine Wille. Endlich sagte er, was wir tun sollen. Und Paulus schreibt das ganz gut. Er sagte, und wo das Gesetz kam, dann ist Sünde lebendig geworden und mich tötete. Das ist 6., 7. und 8. Kapitel vom Römerbrief. Wir können das zu Hause nachlesen. Ist sehr deutlich geschrieben. Sünde ist lebendig geworden und tötete mich. Weil bevor das Gesetz sagte, du sollst nicht begehren, kannte ich das nicht. Und jetzt kam das Gesetz. Gesetz sagt, du sollst nicht begehren und plötzlich entflammt sich ein Wunsch. Ein starkes Wunsch, was der Mensch nicht kontrollieren kann. Und er begehrt. Begehrt das, was sein Nächster hat. Ob das jetzt ein Haus, eine Frau oder sonst was ist. Und das ist interessant, wenn wir darüber nachdenken. Gott öffnet oder zeigt seine Wille und der Mensch merkt plötzlich, das, was ich bis jetzt getan habe, war alles falsch und ich möchte es weiterhin tun. Wie diese Kinder, die haben irgendwo verstanden, dass das wohl schlecht ist. Ohne zu fragen, Boot zu fahren. Die waren auch nicht so dumm, auch eine Gefahr war bewusst. Und trotzdem haben die es getan. Ein Wunsch, ein Verlangen, selbstständig zu sein, auf dem Meer, selbstständig Boot zu steuern, das Verlockung war so groß, dass die das getan haben. Das ist das, was Paulus sagt. Das, was ich nicht will, das tue ich. Wir sind aber immer noch bei dem Thema, glücklich zu sein. Ich möchte nur uns erinnern. Das ist ein Gesetz, was uns erquickt. Aber mit Gesetz sehen wir ein großes Problem. Ich weiß nicht wie bei euch, aber wenn ich sehe dieses Gesetz, kriege ich sehr oft ein schlechtes Gewissen, weil ich fühle mich als Versager. weil ich genau wie Paulus sage, ich tue nicht das, was ich möchte. In diesen Überlegungen zu heutigen Thema, ich habe mir nur gedacht, wie kann der Gesetz mich erquicken, wenn er mir immer wieder ein schlechtes Gewissen schenkt, dass ich nicht erreiche das, was ich eigentlich erreichen möchte. Wenn Gott seine Wille offenbart und ich komme nicht dazu, sie zu machen. Natürlich, er sagte, du hast mich gedemütigt. Und manchmal habe ich Angst, so zu beten, dass Gott mich so führt, dass ich lerne, seine Gebote zu halten durch Demütigung. Und dennoch habe ich irgendwo einen Wunsch, gehorsam zu sein. Römerbrief, Kapitel 7, Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Interessant. Ein gleiches Mensch. Und er dankt noch Gott dafür. Und er sagte, ich diene mit dem Gemüt, mit meinem inneren Mensch, mit meinem Herzen, mit meinem Verstand, diene ich dem Gesetz Gottes. Aber mit dem Fleisch, Gesetz der Sünde. Aber er ist fröhlich. Er sagt, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und weiter schreibt er, so gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann ist mir klar geworden, warum der Gesetz erquicken kann. Und wenn er schon damals einen Menschen erquicken kann, der nicht nach der Gnade gelebt hat, nur durch Ausleben vom Gesetz, wie stark kann er uns heute erquicken, wenn unsere Sünden und Übertretungen nicht angerechnet werden. Durch Jesus Christus kann ich dienen mit meinem Fleisch der Sünde, weil mein inneres Herz, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, weil mein inneres Mensch dient Gott. Das ist jetzt kompliziert, etwas zu erklären, aber er schreibt im Kapitel 8 weiter, in Vers 9, ich lese ein paar Verse. Ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann Vers 15. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Paulus beschreibt hier einen Prozess, wo wir leben in der Gnade. Er schreibt, Moment, im Kapitel 6, Vers 17. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt, der Lehre, der ihr ergeben seid. Wir waren die Sünde oder Knechte der Sünde, aber jetzt ist etwas passiert. Er sagte, jetzt sind wir vom Herzen gehorsam geworden sind, der Gestalt der Lehre, dem wir ergeben sind. Gestalt der Lehre, das ist diese Lehre, was wir predigen. Das ist Evangelium. Das sind die Briefe von Aposteln, was wir lesen. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge Jesus. Wir haben das angenommen und wir haben einmal Entscheidung getroffen. Wir sind jetzt gehorsam dieser Lehre. Aber warum ist das ein Prozess? Wir sind nicht von vornherein alles Gelehrte. Wenn ein Schüler in die Schule geht, in die erste Klasse, der kann nicht sofort eine Abi-Ausbildung machen oder Prüfungen ablegen. Das können wir die Jungs fragen, die heute oder vor kurzem diese Prüfungen abgelegt haben. Das war ein langer Prozess, bis sie diese Themen alles gelernt haben und in der Lage sind, die Prüfungen abzulegen. Nur weil ich jetzt ein Christ bin, das heißt nicht, dass ich schon alles verstehe und alles begriffen habe und bin super stark. Wenn ein Sportler hat sich ein Ziel gesetzt, irgendwas zu erreichen, heißt nicht, wenn er ins Fitnessstudio geht, dass er sofort 100 Kilogramm Stange drücken kann. Das wird auch ein langes Prozess. Er muss Muskelmasse aufbauen. Er muss trainieren, vielleicht fünfmal in der Woche. Oder vielleicht übertrieben, dreimal in der Woche. Wir sind Jünger Jesus. Wir sind in seine Schule gegangen. Und das Wichtigste ist, dass wir ergeben sind. Das war unsere Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich diene, zwar mit meinem Fleisch immer noch der Sünde, ich bin die Sünde immer, wohnt noch in meinem Fleisch, aber mein innerer Mensch, er dient Gott von ganzem Herzen. Mir ist wichtig geworden, seine Satzungen, sein Gesetz, der ich nicht in der Lage bin, auszuleben. Aber ich habe Verlangen danach, weil er gut ist, weil er mir Freude macht. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. 13. Vers, 8. Kapitel. Das ist ein Prozess, was er hier beschreibt. Tötet, immer wieder. Nicht geklappt, von einem Schlag zu töten, müssen wir zweites Mal schlagen. Wir wissen, ne, wenn eine Fliege uns ärgert und wir hinter dieser Fliege, es klappt auch nicht immer sofort, sie zu töten. Ne? Sie kann ziemlich ärgerlich um uns kreisen. Ne? Sehr oft liegen wir gerade schön im Bett, haben uns eingekuschelt und fühlen sich wohl und uns entspannt und diese Fliege. Und wir wollen nicht aufstehen, aber wir wissen, wenn wir das nicht tun, sie wird uns weiterhin immer ärgern. Das ist nur Prozess, wann wir aufstehen. Das ist eine Zeit, wann wir diese Fliege treffen oder vielleicht Mücke. Aber wir werden das tun. Wir werden auch die Sünde besiegen. Die Frage ist nur, wie schnell. Aber die größte Frage ist, ob wir Verlangen haben nach diesem Gesetz. Ich habe nur gedacht, wisst ihr, von Gesetz sehr oft wird es auch negativ gesagt. Wird sofort zitiert, mit Gesetz werden wir nicht gerecht. Wir werden gerecht nur durch den Glauben. Das ist richtig. Aber Gott ändert sich nicht. Und wir haben gerade heute gesehen, er hat reagiert auf die Menschen und kam Sintflut. Er hat reagiert auf Taten von Menschen und gab Sprachenmischung. Er reagiert, obwohl die nicht einmal Gesetz da. Er kann die Sünde nicht dulden, er ist heilig. Und dieses endlich Gesetz, was der Mensch bekommen hat, der ist gut. Er ist gegeben worden, nicht damit wir sterben oder damit er uns nachher bestrafen kann, nur damit wir seine Wille sehen. Und seine Wille ist unveränderlich geworden. Und das ist eine Gnade, dass wir diese Wille kennen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir irgendwo nicht geschafft haben, vom ersten Mal, vom ersten Schlag sie zu erreichen. Weil gerettet werden wir nach der Gnade. Aber die Frage ist, ob wir dieses Gesetz lieben. Wisst ihr, dieses Thema ist sehr groß. Wir können das auch weiter. Wir können 1. Johannesbrief dazu nehmen und Johannesbrief lesen. Da ist sehr viel über die Liebe geschrieben. Liebe als Erfüllung des Gesetzes. Da steht es geschrieben, wenn ihr mich liebt habt, das ist zwar nicht im 1. Johannesbrief, das hat Jesus gesagt, aber wenn mich liebt hat, werdet ihr meine Gebote halten. Die Liebe zu dem Herrn, die Liebe zu dem Gesetz, das gibt uns nicht nur so einen Kick in unserem Leben, das, wo wir Kraft bekommen haben, sondern das macht uns wirklich glücklich in unserem Leben, wenn wir sein Gesetz lieben. Und ich wollte heute, damit wir nachdenken, was uns in unserem Leben glücklich macht. Das kann Familie sein, das kann vielleicht Mühe und Arbeit sein, wenn wir zurückschauen. Aber das größte Glück im Leben, was uns glücklich macht, das ist eigentlich nur die Wille des Herrn. Das ist sein Wort. Und wenn wir sein Wort lesen, wenn wir auf unser Leben das umsetzen, und selbst wenn wir unsere Niederlage sehen, wir können glücklich sein, dass wir nicht nur durch Erfüllen gerettet sind, sondern aus Gnade. Das gibt uns Kraft, aufzustehen und weiterzugehen. Damit wir genauso sagen können, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote halte. Amen.